Es wird ja auch immer gerne die industrielle Revolution als Beispiel genommen. Okay, da sind jetzt Maschinen, alles wird effizienter und die Jobs verändern sich einfach. Die Leute vergessen, die industrielle Revolution hat 60 bis 80 Jahre absolute Elend und Verzweiflung gebracht. Und wir sind nicht am Ende dieser 80 Jahre, sondern am Anfang.
Online-Shop-Geflüster mit Berend Heinz.
So, hello again, Florian. Folge Nummer 4 in unserer KI-Reihe. Heute wollen wir mal über die Schattenseiten vielleicht auch von KI sprechen. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, schön hier zu sein. Ich freue mich so abartig. Ich habe eigentlich die 3 Folgen habe ich nur auf diese Folge hingearbeitet.
Geil. Ja, das ist auch eine Folge, die könnten wir wahrscheinlich jetzt auch über Stunden ziehen. Wahrscheinlich. Man könnte sehr, sehr viel drüber sprechen. Aber wir versuchen es in der gleichen Länge wie die letzten Folgen durchzubekommen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde gern mal reinstarten. Erstmal in eine Sache, die gar nichts mit Gewinnern, Verlierern, Menschen zu tun hat, sondern dem Thema Energie, was ja ein sehr, sehr groß ist bei der KI. Man hört ja immer wieder, dass dieser Energiehunger so groß ist, dass teilweise eigene Anlagen, Energieanlagen gebaut werden, Gasturbinen neben den Datacentern und so weiter stehen. Also dieser Energiehunger ist extrem groß. Kannst du das irgendwie in Relation setzen, wie viel Energie verbraucht wird und was da die Auswirkungen sind?
Es ist so absurd. Eine Sache vorweg, weil ich bin sehr gespannt, liebe Zuhörer, das ist ja ein Thema, was nichts mit Marketing zu tun hat. Also auch, ja. Wenn ihr gesellschaftlich und politisch und so weiter interessiert seid, das ist, glaube ich, eine goldene Folge für euch. Wenn ihr die besten Marketing-Tipps haben möchtet, dann ist diese wahrscheinlich eine Folge zum Überspringen. Ich hoffe trotzdem, dass es wird mich einfach super interessieren, wie sehr ihr da alle dran interessiert seid. Und wenn ihr da ein bisschen Feedback geben würdet, wäre toll. Ich muss auch sagen, das ist das erste Mal, dass ich zu einem gesellschaftlichen Thema, ich werde eigentlich immer nur zu Marketing befragt, obwohl mich das gesellschaftliche sehr interessiert. deswegen das erste wirkliche Interview zum gesellschaftlichen Bereich. Deswegen sehr gespannt auf Feedback. So, genau, die Energie überhaupt, also um das mal überhaupt zu verstehen, was gerade auf der Welt passiert, man kann es sich wirklich einfach nicht vorstellen. Wir fangen mal mit Energie an, aber ich möchte einmal auch auf das Thema Geld und Infrastruktur eingehen. Also mal als Beispiel, wir reden hier über Datacenter im Gigawatt-Bereich. Ein Gigawatt ist genug, um 26 Millionen Menschen zu versorgen. 26 Alter, das Millionen. Das heißt, ein Datacenter, wir haben ungefähr 340 Millionen Einwohner in den USA, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Das heißt, wir sind schon so bei 7% oder was der Bevölkerung der USA mit einem Datacenter. Ja. Und wir reden hier über viele, die in diesem Bereich gebaut werden. Das ist übrigens ein Atomkraftwerk unbedingt, ungefähr. Also ganz über den Daumen. Ein Atomkraftwerk.
Es ist crazy. Und wenn man sich dann auch mal reinzieht, wie groß diese Datacenter sind.
Ja.
Ich meine, ich habe jetzt selbst noch nie eins live gesehen, aber ich habe letzt irgendwas gehört. Ich meine, dass in Dubai oder so in der Wüste gerade ein Datacenter hingebaut wird. Korrigier mich, Florian, du weißt es wahrscheinlich. Aber ich meine, das ist irgendwie so groß wie 500 Footballfelder.
Ja. Ja, es gibt
Überleg
ein schönes
mal.
Video. Das werdet ihr sicherlich finden auf TikTok und so geht das gerade rum. Da fährt eine Frau in den USA, die sagt, hier beginnt das Datacenter. Ich fahre jetzt einfach mal geradeaus. Und wie nennt sich das auf Deutsch? Das ist vorgespult, ja? Das läuft nicht in Echtzeit ab. Und die sagt, stopp, wenn wir an der einen Wand des Datacenters vorbei sind. Und dann fährt die eine absurd lange Zeit in eine Richtung. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht 1:1. Das ist halt, keine Ahnung, auf das Doppelte hochgespult. Und dann sagt sie irgendwann, stopp. Das ist eine Wand. Eine Wand von dem Ding. Also man kann sich die Ausmaße wirklich nicht vorstellen. Auch das Geld, wir reden ja hier nicht mehr über Milliarden, wir reden über Billionen, die da reingehen. Und das nochmal so eine Milliarde sind 1.000 Millionen und jetzt reden wir über Tausende an Milliarden. Die Ausmaße sind, die haben jede Absurdität überschritten, ja.
Das ist wirklich verrückt. Und ich meine, Energiehunger ist ein Thema. So, das heißt, wenn wir eine ganz simple Abfrage bei ChatGPT machen, wird Energie dafür aufgewendet, die höchstwahrscheinlich aus Gas zum Teil auch irgendwie kommt. Also der Strommix, sage ich mal, ist halt auch ziemlich dirty, kann man, denke ich, sagen, oder?
Ja, ja. Ja, übrigens an der Stelle noch zum Strom muss ich eine Kleinigkeit loswerden. Wir wissen ja alle, dass das Stromnetz extrem schwankt. Also wir haben, das wissen wir alle, mittags an einem sonnigen Tag ist der Verbrauch deutlich höher als 3 Uhr nachts. Brauche ich, glaube ich, keinem erzählen. Das heißt, ja, unser Stromnetz hat ja eine Maximalauslastung. Und diese Maximalauslastung hat so 20-30% obendrauf, damit auch im schlimmsten der schlimmsten Fälle niemals der Strom ausfällt. In den USA ist man so weit, der Energiehänger so hoch, dass man überlegt, diesen Bereich quasi auf Null zu setzen und dafür einen Lastabwurf an den Datacenter zu machen, dass wenn der Strom woanders gebraucht wird, in, keine Ahnung, Krankenhäusern oder so, dann wird eher das Datacenter abgeworfen, als dass man die Reserve lässt. Also so verzweifelt ist man bei der Energie. So, Klammer zu an der Stelle.
Werbung. Ich habe die ersten 2 Jahre in meinem eigenen Online-Shop Marketing gemacht, ohne meine Zahlen richtig zu kennen und im Griff zu haben. Was mich das gekostet hat, war vermutlich eine schöne Eigentumswohnung hier in Köln. Und ich möchte dir in unserem neuen Live-Workshop verraten, wie ich es heute anders machen würde und welche 3 Zahlen du unbedingt kennen musst, weil sie über Stagnation und Skalierung entscheiden in deinem Online-Shop. Das wird 90 Minuten reine Klarheit, es wird kein Marketing-Theater, keine Show, sondern wirklich sehr guter Input und Real Talk darüber, was wirklich zählt, um im E-Commerce erfolgreich zu sein, gute Umsätze zu machen und gleichzeitig auch einen schönen Profit, so dass bei dir am Ende auch was auf dem Konto landet. Und ich verrate dir auch, wo KI heutzutage wirklich einen Hebel hat, statt dich nur abzulenken, und verrate dir wirklich 5 ganz konkrete Use Cases, die dir heute Tausende von Euros im Monat sparen und Dutzende Stunden von dir und deinem Team. Das Ganze ist kostenlos und findet am Dienstag, den 9. Juni um 19 Uhr statt. Deswegen klick jetzt auf den Link in den Shownotes, besuche unsere Website und melde dich an, sei dabei. Ich freue mich auf dich.
Du hast gefragt über, was Wasserverbrauch oder?
Genau, also wenn ich jetzt, wir können ja,
ach so, Energie,
ja. Wenn ich jetzt eine ganz simple Chat-Anfrage mache oder mal ein Bild generiere oder ein Video generiere, wie viel Energie wird verwendet und wie viel Wasser wird auch verbraucht? Weil Wasser ist ja auch ein Riesenthema.
Genau, das hat man nicht im Kopf, wofür das Wasser eigentlich verbraucht wird. Also erstmal, wenn ich jetzt einfach nur, wir kennen das alle, ich suche jetzt ein Rezept für Kartoffelsuppe, Google versus ChatGPT. ChatGPT braucht ungefähr 15 Mal mehr Energie, wenn ich mir die Antwort dort hole. Das nur so am Rande. Wir machen es trotzdem alle, aber nur mal um ein Gefühl zu geben. Der Wasserverbrauch ist wirklich interessant, weil das haben die meisten Leute nicht auf dem Schirm. Erstmal, Wasser wird verbraucht für den Strom. Je nachdem natürlich, welche Energiequelle, aber du hast es gerade schon erzählt, man muss faktisch auf fossile oder nukleare Brennstoffe zurückgreifen, anders geht es nicht. Und das Zweite ist die Kühlung der Datacenter an sich. Die brauchen ebenfalls Wasser. Und zwar, das wissen auch, wusste ich ehrlich gesagt bis vor ein paar Monaten auch nicht, viele Rechenzentren werden dadurch gekühlt, dass Wasser verdunsten lassen wird. Das heißt, sie haben riesige Kühler stehen, wie im Atomkraftwerk, wo nichts anderes passiert, als dass Wasser verdampft und dadurch die Kälte entsteht, die dann wiederum die Grafikkarten kühlen. Das heißt in Summe, das ist übrigens der kleinere Teil, in Summe heißt das übrigens, dass wenn ich ein längeres Gespräch mit ChatGPT führe, ich ungefähr eine Tasse Wasser verbrauche. Krass. Also ist schon, ja, muss man sich mal wirklich, also jedes Mal, wenn der ChatGPT spricht, füllt man eine Tasse Wasser. Das ist gerade das, was weggeht.
Und das ist ein Gespräch mit ChatGPT, ne? Also wo wir ja mittlerweile sind an dem Punkt, dass Bilder wirklich durchgespielt sind.
Ja.
So, Bilder sind ja nochmal aufwendiger. Das heißt, Next Step, und das ist auch schon eine Sache, die wirklich gut funktioniert mittlerweile, Videogenerierung.
Ja.
Also Tausende von Bildern aneinandergereiht sozusagen. Ja. Ich vermute, da ist der Aufwand von Energie und Wasser einfach nochmal exorbitant höher.
Exorbitant höher, ja. Und der Wasserverbrauch natürlich auch. Zum Wasserverbrauch möchte ich aber fairerweise noch eine Sache sagen. Ein Rindfleischburger braucht im Vergleich ungefähr 2400 Liter Wasser. Ja, muss ich auch sagen, aber wir wissen auch alle.
Sehr wichtig als Relation, ja.
Ja, sehr, sehr wichtig als Relation. Man kann doch andere Sachen in Relation setzen, aber das muss man sich einfach bewusst sein. Trotzdem, also ich bin absoluter, wie sagt man das auf Deutsch, Heavy-User von KI. Also ich spreche mehr mit KI als mit Menschen, was vielleicht auch nicht ganz gesund ist. aber Spaß beiseite. Da kommt sehr, sehr, sehr viel Wasser und Energie zusammen. Und du hast recht, wenn es um Bilder geht und um Videos geht, da wird das Ganze noch viel, viel schlimmer. Und natürlich, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, KI-Agent, weil die sich im Kreis drehen, ne? Weil die sich im Kreis drehen und die ganze Zeit mit sich selber sprechen, Daten abfragen und so weiter. Das ist ein ganz, ganz anderer Verbrauch, den wir da haben.
Ja, Ich bin da viel zu wenig drin, was jetzt so, also was die Konsequenzen angeht, bis wohin man das Ganze treiben kann und so weiter. Aber glaubst du, das wird irgendwann zum Problem werden von der Energie und dem Wasser?
Nein, ich glaube nicht an irgendwelche, sag ich mal, Schreckensszenarien. Was ich da eher sehe, ist, dass wir absolut eine KI-Bubble haben wirtschaftlich. Ja. Und dass wir in die Situation kommen können, dass wir irgendwann so mit Rechenzentren-Ruinen leben müssen, weil die Unternehmen dahinter sich das plötzlich nicht mehr leisten können. Wir können später nochmal auf die wirtschaftlichen Auswirkungen eingehen. Aber also ich sehe nicht, dass wir so viel Energie verbrauchen, dass wir diese Energie schlichtweg nicht haben und die Leute im Dunkeln zu Hause sitzen oder Krankenhäuser nicht mehr versorgt werden, damit die Rechenzentren. Also ich glaube, so viel Menschenverstand traue ich uns allen doch dann zu, dass das kein guter Deal wäre. Aber ja, solche Sachen wie, was ich sagte, dass lieber die Reserve abgebaut wird und dafür ein Lastabwurf gemacht wird, das wird definitiv diskutiert und das wird wahrscheinlich auch kommen.
Und wird das, oder werden die Modelle oder die ganze technische Infrastruktur, sind ja Chips und Server und so weiter, die dann da rumstehen, werden die auch sparsamer, dass man die gleiche Leistung in 2 Jahren, sage ich mal, mit weniger Energie und weniger Wasser abrufen kann?
Nein, weil die Modelle komplexer werden. Also was man vielleicht wissen muss, die Leistung, die so ein Chip verbraucht, die hängt hauptsächlich an der Strukturweite. Das hat vielleicht schon mal jeder gehört, der ein iPhone gekauft hat, da steht dann bei irgendwie ein 3-Nanometer-Prozess. Hast du vielleicht schon mal gehört, wird gerne im Werbematerial verwendet. Hast du schon mal gehört, du guckst
Ja.
Okay. Wenn die Leute das nicht wissen, das ist im Wesentlichen die Breite. Ich will jetzt auch nichts Falsches, ich meine, das ist ein Transistor auf dem Chip oder sowas. Auf jeden Fall, je kleiner ich das mache, desto weniger Leistung braucht der Chip bei gleicher quasi Rechenleistung. Und das schrumpft. Wir wissen alle das Thema mit Taiwan, weil das nur eine Firma auf der ganzen Welt kann und so weiter. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Das schrumpft mit der Zeit. Das heißt, der Energieverbrauch wird immer weniger. Aber gleichzeitig werden die Modelle immer komplexer. Und das hebt sich so ein bisschen gegenseitig auf. Das heißt, sparsamer wird es nicht. Was aber, und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, die Modelle, es gibt ja irgendwann ein gut genug für viele Punkte. Du hast gerade schon gesagt, Bilder sind durchgespielt. Und das stimmt ja auch zum gewissen Teil. Wir können das nicht unendlich weit verbessern. Ich meine, klar können wir das machen, aber es bringt irgendwann nichts mehr. Also GPT Image 2 ist so gut, dass eine Verdoppelung der Qualität gar nicht mehr so ins Gewicht fällt, wenn dadurch der Preis geringer ist. Und was wir auch sehen, ist, dass es immer kleinere Modelle gibt. Ich hatte das in Folge 1 angeschnitten mit den lokalen Modellen. Ich kann mittlerweile Modelle auf meinem Handy laufen lassen, die dem entsprechen, was ChatGPT so vor 2-3 Jahren konnte. Und es kommt natürlich der Punkt, an dem ich nicht mehr die allerbesten Modelle für alles brauche und auf kleinere Modelle zurückfallen kann, die dann natürlich deutlich weniger Energie verbrauchen. Ja, das sehe ich 100%.
Okay, das heißt, wahrscheinlich wird die Kurve ein bisschen abfallend sein, dass jetzt mal in Relation weniger Energie verbraucht wird, tendenziell.
Das aber, jetzt reden wir aber pro Anfrage, was ja auch einfach Fakt ist, und das vergisst man auch. Aber in einem Maße mehr, was man sich nicht ausdenken kann. Also ich habe vor ein paar Monaten mal eine Grafik gesehen, da war so jeder hat so 100 Punkte auf dem Blatt Papier und da waren so die Durchschnittsbevölkerung drin. Und da war eingezeichnet, wer nutzt KI und wer bezahlt für KI. Und erstmal, also das Blatt Papier war, wir sind in einem Podcast, stellt euch ein DIN A4-Blatt vor, so, die ersten 80% waren nutzt keiner KI. Danach hatte man so die anderen Punkte gefüllt mit nutzt KI und die letzten 2 waren gefüllt mit Zahl für KI. Das heißt, wir sind an einem Punkt, wo die allermeisten Leute noch überhaupt nicht an der Oberfläche kratzen von dem, was möglich ist. Wir sind immer noch, wir gehen gerade von der Early Adopter Phase in die Mass Adoption in der Kurve. Ja. Also ich weiß nicht, ob die Leute diese Kurve kennen. Und das heißt, die große Welle wird erst noch kommen und das explodiert dann völlig von dem. Also wenn du jetzt um den absoluten Energieverbrauch, das wird nur noch mehr durch die Decke gehen. Ja. Übrigens an der Stelle, falls die Leute das gehört haben, SpaceX ist jetzt im Wesentlichen auch ein KI-Unternehmen und die versuchen das Ganze dadurch zu lösen, dass die Satelliten ins All schießen, die dann die Sonnenenergie nutzen, also das sind Grafikkarten in Satelliten, die dann halt per Funk mit der Erde kommunizieren und das Modell dort in den Satelliten laufen lassen.
Also die große Vision SpaceX, die Rocket Chip, also wie nennt man es auf Deutsch? Raumfahrt. Starship, ja, genau. Ich glaube, jeder kennt den Begriff auf Deutsch. Von Elon Musk, die Firma, wurde gemerged mit XAI, also von Twitter. Ja. Und XAI, das Modell, Grok dahinter, ist jetzt alles eine große Firma, sage ich mal. Und die machen dieses Jahr einen Börsengang. Lass uns das gerne vorwegnehmen, das Thema, bevor wir zu den gesellschaftlichen, also mit Arbeitsplätzen und so weiter kommen. Die werden jetzt ein IPO machen. Und das wird, glaube ich, ja der größte IPO aller Zeit mit über 1 Billion Wert, was so im Raum steht, oder?
Ja, das ist jetzt das Absurde. Dieses Jahr wird aus ökonomischer Sicht A spannend und B eine absolute Katastrophe, weil wir haben 3 riesen IPOs. Also viele Leute, die nicht wissen, was ein IPO ist, das heißt einfach nur, dass eine vorher private Firma an die Börse geht. Und das heißt, es bildet sich das erste Mal einen Börsenmarktpreis dafür. Wir haben 3 Firmen, die alle versuchen werden, die Billion zu knacken. Nämlich OpenAI, Anthropic und SpaceX. Ja. Und an der Stelle übrigens auch wichtig, wenn ihr aktuell KI-News seht von diesen Firmen, mindestens 50% davon ist gelogen, weil die alle einfach nur ihren IPO hypen. Und da wir haben gehört zum Beispiel vom Claude Mythos Modell, das ist durch die Medien gegangen, das war so ein Modell, das müssen die geheim halten, weil das findet Sicherheitslücken und wenn die das releasen würden, also wenn jeder darauf Zugang hat, dann wird die Welt untergehen, weil jeder auf einmal in jedem System Sicherheitslücken finden kann. Das ist zu größter Wahrscheinlichkeit einfach nur Marketing. Die werden dieses Modell in 100 Jahren nicht releasen, bevor der IPO da ist, weil die Leute dann alle denken, oh, das wird so krass, dass ich muss in diese Firma investieren.
Smarter Move auf jeden Fall. Also die 3 Firmen, die an die Börse gehen, ist einmal SpaceX von Elon Musk, dann Anthropic von Claude und OpenAI von ChatGPT. So, das bedeutet, wenn die alle mit 1 Billion, sagen wir jetzt mal, an die Börse kommen, dann haben wir einen Börsenwert von 3 Billionen, der zusätzlich, sage ich mal, dann am Start ist. Das heißt, als Vergleich, ich glaube, Nvidia sind die 4 oder 5 Billionen wert aktuell.
Ich glaube, in dieser Richtung auf jeden Fall, ja.
In der Range. Also fast ein Nvidia quasi raufgepackt. Also einmal so das größte Unternehmen nochmal on top. Was ist die Auswirkung davon, die du siehst?
Also das sind zwei, also es ist alles so, also diese ganze Szene ist so absurd, würden wir da nicht alle drunter leiden müssen. Wir kommen übrigens noch, also mein Hauptthema wird, dass KI für fast alle aus der Bevölkerung für die nächsten 10 Jahre fast ausschließlich negative Auswirkungen haben wird. Die Zuhörer dieses Podcasts sind mit großer Ausnahme raus, Gott sei Dank, wir kommen dazu. Aber also die Absurditäten hören da einfach nicht auf. Also erstmal, es gibt im Markt nicht genug freies Kapital, das in diese Firmen überhaupt investiert werden könnte. Das hat alle möglichen wilden Auswirkungen, auf die ich jetzt gar nicht so genau eingehen kann. Das zweite ist, dass diese Firmen, also es gibt ja sowas wie den S&P 500, was zum Beispiel die größten 500 Unternehmen sind. Und die haben Regeln, wie man dort aufgenommen wird. Und diese Regeln besagen zum Beispiel, dass man ein Jahr vorher erstmal sich stabilisieren muss am Markt, bevor man dort überhaupt aufgenommen werden kann. Die ändern gerade die Regeln auf 7 Tage, damit diese Unternehmen sofort in S&P 500 drin sind. Das würde dazu führen, dass jeder, der von euch, der zum Beispiel in ETFs investiert hat, automatisch massiv überbelastet ist mit diesen großen Tech-Firmen. Warum ist das problematisch? Weil man fast mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass es sich bei dem ganzen KI-Thema um eine Blase handelt. Warum handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Blase? Wenn man schaut, wie viel unglaubliches Geld, ich habe es ja schon gesagt, in das Thema investiert wird, versus was mit dem Thema eigentlich verdient wird und verdient werden kann, ist die Diskrepanz so gigantisch, dass Firmen pleite gehen müssen in dem ganzen Prozess. Und das Blöde ist, dass diese Firmen dann in eurem Portfolio drin sitzen.
Ja, safe. Ich meine, da spricht man ja auch schon seit 1-2 Jahren drüber, dass die Blase irgendwann platzen muss. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe in meiner Holding relativ viel Geld auf meinem Aktiendepot und ich habe jetzt vor kurzem auch angefangen, tut ein bisschen weh im Herzen, ehrlich gesagt, wenn ich mir anschaue, wie gerade alle Firmen AMD und so weiter steigen, ist ja unglaublich, aber ich habe auch angefangen, jetzt wirklich Kohle rauszuziehen zu einem großen Teil, um dann halt richtig einkaufen zu können, weil ich halt auch davon ausgehe, ich habe überhaupt keine Ahnung, bin absolut kein Experte so, das einmal wirklich als Disclaimer hier, macht bitte auf gar keinen Fall das, was ich sage, aber das ist auch das, was ich auf jeden Fall sehe und auch von vielen Leuten höre, die wirklich einen Plan haben auch davon.
Ja, also keine Börsentipps von irgendwelchen Leuten im Podcast annehmen, würde ich ist immer gut singen, aber als Anhaltspunkt nehmen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist schon bekloppt, dass gerade ETFs, die ja gelten als ich wachse mit dem Markt und ich bin unabhängig von einigen Branchen, jetzt genau das Gegenteil passiert. Also das ist schon sehr, 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 sehr unschön.
Ja, safe. Also ganz ganz spannend, was da noch auf uns zukommen wird. Viele Chancen hoffentlich, die sich dadurch auch ergeben werden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Das, was natürlich aber auch... Ja, bitte?
Sorry, ich muss eine Sache einwerfen. Ja. Die absolute Ironie ist, dass das deutsche Rentensystem nicht drunter leiden wird. Weil, also in Deutschland hat man ja das Umlageprinzip. Was heißt, dass die neue, also die frische Generation quasi das Geld für die letzte bezahlt. Das ist sehr unterschiedlich zu anderen Ländern, wo es normalerweise sogenannte Pension Funds gibt. Das sind einfach, im Prinzip ist das ein riesiges Vermögen, was in Aktien investiert ist. Von den Erträgen der Aktien werden dann die Renten ausgeschüttet. Die Sache ist natürlich jetzt die, das, was ich gerade gesagt habe, wenn diese KI-Bubble platzt und alleine da, also Pension Funds werden auch ein Teil ihres Vermögens, weil es nicht genug freies Kapital am Markt gibt und so weiter, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, überproportional dort rein investieren müssen. Das heißt, wenn die Blase platzt, dann sind die Renten von vielen Leuten in Gefahr, außer in Deutschland, weil da das Prinzip nicht gibt. Wir haben zwar alle anderen Nachteile dieses Systems, aber das haben wir nicht.
Ich würde sagen, fairerweise sind die Renten ja doch irgendwie schon in Gefahr in Deutschland.
Aus anderen Gründen allerdings.
Aus anderen Gründen, ja. Selbst, absolut. Ja, spannend. Ist ein Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das, wo natürlich aber auch eine große Angst ist, sind natürlich Arbeitsplätze so. Ich meine, wir haben ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen, die Ein-Mann-Firma, komplette Agenturen ersetzen. Was du heute ja auch schon machen kannst, ist, dass du Kundensupport nahezu vollständig über KI lösen kannst. Das heißt, was du vorher über 2 Vollzeit-Mitarbeiter machen musstest, kannst du jetzt vielleicht über eine Minijobber oder sowas lösen. Und das ist ja die Realität. So, da sind wir jetzt schon und es wird noch mehr werden, weil viele, viele Bereiche immer mehr von KI komplett übernommen werden können. Gerade auch die Agenten etc., die wir in der dritten Folge angesprochen und skizziert haben. Das heißt, die Angst ist irgendwo sehr präsent bei vielen Leuten. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, wie sicher eigentlich Arbeitsplätze sind. Gerade bei den Jobs, wo man vielleicht vor 5 Jahren gesagt hätte, die sind top, 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 top. Leute, die BWL studiert haben, Anwälte, Unternehmensberatung und solche Geschichten sind ja schon in Gefahr. Was ist denn dein Take dazu? Ist die Angst real? Sollte man die haben oder...
100%. Das Ironische ist, dass ja die meisten Zuhörer des Podcasts nicht da reinfallen. Aber wenn ich jetzt ein einfacher Angestellter, man nennt das auf Englisch Knowledge Work, ich weiß nicht, ob es dafür einen guten deutschen Begriff gibt, aber alle, die in diesem Bereich sind, das heißt, ich arbeite hauptsächlich mit Wissen, sind akut gefährdet. Man geht davon aus, dass ungefähr 20-30% der Jobs extrem akut gefährdet sind, ungefähr 60% der Jobs gefährdet. So grundsätzlich. Was heißt das jetzt in der Praxis? In der Praxis heißt es im Wesentlichen, dass Teams, wo vorher 20 Mann sitzen, wir nehmen Programmierer, auf 2-3-Mann-Teams zurück zusammengedampft werden können. Das heißt, wir gehen mal, ich komme gleich noch zu den ganzen anderen negativen Auswirkungen, den Punkt würde ich gerne gleich noch machen. Aber jetzt nur mal auf den Arbeitsmarkt gesehen, das heißt, meine Chance, wenn ich nicht zu diesen 2-3 zu hören, ich verliere meinen Job. Und das wird passieren. Aktuell sehen wir das hauptsächlich aktuell in Einstiegsjobs, weil diese Einstiegsjobs durch KI ersetzt werden. Also Programmierer, das war früher ganz klassisch, da kommt ein neuer Programmierer von der Uni oder sowas ins Unternehmen, da kommt ein Senior und der bringt dem erstmal alles bei. Das heißt, der macht das erste Jahr so Hiwi-Sachen, Sachen, Dokumentation, einfache Sachen und lernt erstmal. Dann braucht er ein paar Jahre, um auch zum Senior zu werden und erst dann arbeitet er wirklich. Diese Rolle ist komplett durch KI jetzt schon ersetzt werden. Also jetzt einen Einstiegsjob in Programmierung zu finden, wirklich mein Beileid für alle, die jetzt Informatik studiert haben, ist extrem schwer geworden. Also
da gibt's ja doch aber dieses eine Jeffins-Paradox heißt es, glaube ich. Ne? Ich glaube, das kommt ja daher mit der Dampfmaschine oder damals, dass die irgendwie effizienter wurden. Da ist man davon ausgegangen, dass viel weniger Kohle verbraucht wird, weil die sind ja viel sparsamer. Das Gegenteil ist passiert. Es wurde viel mehr Kohle verbraucht, weil durch die Effizienz konnte man es viel großflächiger einsetzen, weil es günstiger geworden ist. Das habe ich jetzt auch schon im Rahmen von KI und Informatik, IT und so weiter gehört, dass ja viel einfacher geworden ist, Software zu programmieren. Selbst ich würde es ja hinbekommen, eine simple Software zu programmieren, obwohl ich gar keinen Background irgendwie in der Richtung habe, dass es dadurch auch passieren könnte, dass halt viel mehr Informatiker gebraucht werden. Siehst du das anders?
Ja, ich sehe das anders. Aber man weiß nie, was passiert. Wir sind hier im spekulativen Bereich. Aber ich sehe das komplett anders. Nummer eins, dadurch, dass Software so einfach geworden ist zu erstellen, verliert Software ihren Wert. Das ist mittlerweile so ein Witz in der Industrie. Soll ich dieses Tool für 20 Euro im Monat kaufen oder soll ich mir für 20 Euro im Monat dieses Tool einfach selber bauen? ja, und das ist faktisch so. Ich selber habe schon angefangen, Software, die ich irgendwo gesehen habe, wo ich gedacht habe, ach, die ist ja ganz nett, mir eben mit Claude selber zu bauen. Das heißt, Software an sich verliert ihren Wert, was nicht unbedingt so die beste Entwicklung ist, wenn Programmierer gesucht werden. Das zweite ist, es wird ja auch immer gerne die industrielle Revolution als Beispiel genommen. Okay, da sind jetzt Maschinen, alles wird effizienter und die Jobs verändern sich einfach nur. Vorher habe ich die Schuhe vielleicht selber genäht, jetzt macht das eine Maschine und jetzt bin ich Ingenieur, der diese Maschine baut. Das mag vielleicht alles so sein, was die Leute vergessen. Die industrielle Revolution hat 60 bis 80 Jahre absolute Elend und Verzweiflung gebracht. Und wir sind nicht am Ende dieser 80 Jahre, sondern am Anfang. Also aktuell, und das ist ja auch mein Punkt, die nächsten 10 Jahre werden nicht schön. Egal, wie man es dreht und wendet, die werden nicht schön. Wir haben ironischerweise Effekte in ein paar Jahrzehnten, die wiederum positiv sind. Wie beispielsweise, ich sagte ja gerade, neue Programmierer kommen nicht rein. Das heißt aber auch, dass es keine Seniors mehr gibt, langfristig. Mhm. Wenn da nicht politisch gegengesteuert wird, heißt das, dass in ein paar Jahrzehnten es einen absoluten Mangel an erfahrenen Programmierern geben wird. Das geht so weit, dass Kenntnisse einfach verloren gehen. Also das muss man sich einfach mal vorstellen, weil einfach nicht mehr genug qualifiziertes Personal nachkommt. Niemand lernt mehr die Sachen, weil die KI das schon kann. Das heißt, über die Zeit wird das einfach komplett verlernt. Und die KI kann Dinge, die die wenigsten Menschen noch können, weil sie das nicht mehr gelernt haben. Es ist wirklich wiederum absurd.
Crazy. Was ja auch noch ganz wichtig ist, finde ich, in dem Kontext zu beachten, das wird ja auch häufig in einem Atemzug benutzt, so KI und Robotik ist ja auch ein riesengroßes Thema, was ja auch verknüpft miteinander ist, sage ich mal. Man hört es ja zum Beispiel von Amazon, dass sie im Lager teilweise bis zu 80% schon komplett über Roboter automatisiert haben. Dann gab es jetzt in China gerade den einen Roboter, der einen Marathon gelaufen ist und so. Ja. Und das ist ja wirklich crazy. Es gibt ja wirklich für so viele Bereiche Roboter, für Fertigung. Dann gibt es humanoide Roboter, die theoretisch auch Pakete ausfahren können. Es gibt Autos, die von selbst fahren. Es gibt Drohnen, die viel machen können. Es gibt Kassen, an denen Menschen selbst zahlen können. Oder ganze Supermärkte, wo man einfach reingehen und rausgehen kann, wo es keine Kassierer zum Beispiel mehr braucht. Es gibt Kellnerroboter, die wahrscheinlich bei günstigen Restaurants immer mehr eingesetzt werden, weil sie nicht mehr leisten können, Menschen dazu bezahlen. Das heißt, es wird dann eher so ein High-Ticket-Ding, sage ich mal, sein in der Gastronomie, dass du wirklich einen Menschen hast, der dich bedient. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass die Knowledge Worker irgendwie in Gefahr sind, sondern ja auch viel, wo wirklich was gemacht wird aktiv, was aber jeder machen kann und was man auch einem Roboter relativ einfach beibringen kann. Geht ja sogar so weit, dass mittlerweile sogar Häuser 3D gedruckt werden. Das heißt, selbst in so einem Bereich wie Handwerk sieht man ja, dass teilweise auch Roboter mit eingesetzt werden schon. Das heißt, das sind beides Dinge, die dafür sorgen, dass halt irgendwie Jobs in Gefahr zumindest scheinen, Stand heute. Was glaubst denn du, was das für eine Auswirkung haben wird auf die Gesellschaft innerhalb der nächsten 10 Jahre? Und warum glaubst du, dass es nach 10 Jahren dann vielleicht auch wieder besser wird?
Ich muss noch eine Sache zu den Robotern sagen. Bei Robotern bin ich 10-mal skeptischer, aus mehreren Gründen. Mhm. Nummer eins, bei Robotern stehen wir noch sehr viel mehr am Anfang. Fundamentale Probleme bei Robotern sind nicht gelöst. Aktuelle, und ich rede hier über universelle Roboter. Du hast recht, es gibt natürlich, also wir wissen alle, Industrieroboter, die in der Autofertigung eingesetzt werden, das ist abgehangene Technologie, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich rede jetzt über wirklich universelle Roboter, so der Tesla Optimus. Das sind eigentlich eher Projekte, um den Aktienkurs nach oben zu halten, als ein wirkliches Produkt. Die Roboter, die es aktuell gibt, sind lächerlich langsam, fehleranfällig, werden häufig von Menschen kontrolliert. Und wie gesagt, fundamentale Probleme sind dort noch überhaupt gar nicht verstanden, geschweige denn gelöst. Selbst wenn das so ist, Roboter müssen hergestellt werden, sie sind wartungsintensiv, sie sind teuer, sie müssen ausgeliefert werden. Das ist was fundamental anderes, als mir ChatGPT zu installieren. Wenn ich vorher einen Wissensjob gemacht habe, dann kann mein Chef sich eine Software installieren und dann macht die Software meinen Job. Das ist bei einem Roboter sehr viel schwieriger. Da muss ich diesen Roboter bestellen und einrichten und der geht kaputt und ich muss mich mit der Wartung beschäftigen und so weiter. Das wird kommen, keine Frage. Aber das ist ein Thema für 10, 20, 30 Jahre und noch nicht für jetzt. Ich glaube nicht, dass Roboter aktuell wirklich Arbeitsplätze gefährden. Okay, KI-Modelle 100%.
Ja, plus Angst so ein bisschen auch, das merke ich auf jeden Fall in meinem privaten Umfeld, wenn ich so über Roboter spreche, weil das natürlich creepy ist, wenn jetzt irgendwie ein Paketbote als Roboter vorbeikommt, da haben die Leute einfach Angst vor. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn sowas dann auch in etwas näher kommt, sage ich mal, dass dann auch vielleicht Proteste oder irgendwas in der Richtung 100%. Gehen wird, weil viele Leute keinen Bock drauf haben.
Das sehen wir jetzt schon. Das sehen wir jetzt schon. Ich glaube, die Leute verstehen auch langsam, wie scheiße KI für sie eigentlich ist. Und wir werden sehen, dass die Politik dort eingreifen muss. Und sie wird es wahrscheinlich auf sehr dumme Weisen tun, wie zum Beispiel durch Gesetze, die das verbietet, KI zu verwenden oder sowas. Was nichts bringt. Das sind immer, ich nenne das immer Gesetze gegen Regen. Das ist auf dem Papier schön und die Bevölkerung möchte das, aber es bringt am Ende des Tages nichts. Oder hat viel schlimmere Effekte. Aber was wir sehen werden, ist aktive Sabotage. Und das sehen wir übrigens jetzt schon. Da gibt es Studien zu, dass Leute in Berufen aktiv KI sabotieren, um ihren Job zu behalten. Und
krass.
Das wird mit Robotern 100% passieren. Und ich sag dir auch, was passieren wird, wenn jetzt einmal so ein Auslegungsroboter, die Dinger werden vandalisiert werden wie bekloppt.
Ja, allein bei den Scootern ist das ja schon so.
Ja. Genau. Und die sind ja sogar noch mehr wert für alle. Wenn da jetzt was kommt, was nur deinen Arbeitsplatz wegnimmt, die landen alle im Hafenbecken. So. Ja. Und,
Die kämpfen dagegen an.
Oder sie kämpfen dagegen an. Auch das wird irgendwann kommen. Interessanterweise, ich denke, ein Thema, wo am ehesten Roboter eingesetzt werden, das sehen wir nämlich jetzt schon extrem aktiv, ist tatsächlich in der Kriegsführung. Und das ist mal eine der wenigen, sag ich mal, schönen Entwicklungen. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Vor ungefähr einem Monat hat die Ukraine die erste russische Stellung ausschließlich mit autonomischem Kriegsgerät befreit. Das heißt, da waren ausschließlich Roboter und Drohnen dran beteiligt, ohne einen einzigen Mensch überhaupt einzusetzen, geschweige denn zu verlieren. Und das so absurd und wie Sci-Fi sich das auch anhört, der Krieg der Zukunft könnten tatsächlich Roboterarmeen sein, die gegeneinander kämpfen. Wir leben irgendwie...
Menschen sind so dumm, ganz ehrlich.
Aber ja, also das wird passieren. Und das ist ja tatsächlich eine der wenigen Sachen, wo ich sage, das ist ein Netto-Plus für die Menschheit, weil wir nicht mehr in Schützengräben verhungern und sterben müssen. Also wir ja Gott sei Dank sowieso. Und
safe gleichzeitig mega dumm, dass dafür so viele Ressourcen eingesetzt werden und man dann Roboter erstellt, die sich gegenseitig zerstören. Also wirklich, da fällt er nicht so ein. Aber wir schweifen schon wieder ab, Florian. Was glaubst du, wird in den nächsten Jahren gesellschaftlich passieren?
Also die Voraussagen sind natürlich einfach extrem schwierig. Ich sehe eine Bewegung gegen KI, das fängt schon an. Also das sehen wir auch im Kunstbereich, dass zum Beispiel Spiele, in denen KI erstellte Assets mit drin sind, dass die massiv abgestraft werden. Was
oder Musik wird, zum Beispiel.
Musik, wobei das Krasse ist, es gibt einen Song, Celebrate Me, falls du den schon mal gehört hast. Der ist vor ein paar Wochen in die Top der Streaming-Charts gegangen. Der ist 100% KI erstellt. Also ich wäre da, bei Musik wäre ich vorsichtig. Aber wir sehen das definitiv, das ist halt es gibt nur dieses No-AI-Label, wo Produkte gekennzeichnet werden, wo garantiert keine KI mit drin sein wird. Wie groß diese Bewegung sein werden, das bleibt mal abzuwarten. Gesellschaftlich, es ist extrem schwer zu sagen, weil auch die Frage ist, wie die Politik darauf reagieren wird. Trotzdem, was wir sehen werden, ist, dass Leute Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden. Das betrifft vor allen Dingen jetzt die neue Generation. Wir werden Leute sehen, dessen Arbeitsplatz sich massiv verändert. Und da vielleicht auch Stichwort, du musst mit der Zeit gehen, sonst musst du mit der Zeit gehen. Alle Leute, die hier zuhören, ich weiß nicht, wie viele davon nicht selbstständig sind oder einen Shop betreiben, sondern angestellt sind. Es gibt für euch drei Auswege, die ich so sehe. Nummer eins, ihr investiert massiv in KI und werdet die 2, 3 vom 20-Mann-Team, die überleben, weil ihr die maximale Produktivität rausholt. Also Programmierer beispielsweise, ein Programmierer, der sich mit KI extrem gut auskennt, der die Tools nutzt. Du hast da jemanden in deinem Bekanntenkreis zum Beispiel angesprochen, der sich weigert, KI zu nutzen. Der ist dann leider bald arbeitslos, so hart wie das ist. Aber jemand, der das Gegenteil macht, der dann 10-mal produktiver wird, der wird mit Sicherheit nicht gekündigt. Das heißt, wenn ihr derjenige im Unternehmen seid, der sich mit dem Thema extrem gut auskennt, das nutzt, um massiv mehr Produktivität freizusetzen, werdet ihr definitiv dabei sein. Übrigens, kleiner Seiteneffekt, aktuell wird KI viel dazu genutzt, zwar produktiver zu werden, aber dann einfach mehr Freizeit zu haben. Ja, wirklich, gängiger Effekt. Mitarbeiter werden nicht produktiver, obwohl sie mehr KI nutzen. Aber das mal so am Rande. Das Zweite ist, wir werden sehen, dass Leute den Job wechseln. Das heißt, sie werden vielleicht zum Software-Engineer, zur Pflegekraft oder zum Handwerker oder so weiter, weil diese Berufe relativ safe sind. Das Dritte ist, es gibt Berufe, die man leicht verändern kann, die gerade extrem nachgefragt werden. Und das ist zum Beispiel alles, was im Rechenzentrum Bau ist. Und das wird garantiert die nächsten 5 Jahre auch noch so weitergehen. Aktuell, wenn man Elektriker ist, der einen Hintergrund in Rechenzentren hat, kann man in den USA aktuell über 300.000 Dollar Jahresgehalt verdienen. Einfach deshalb, weil diese Leute derart gefragt sind, weil die gerade aufgesaugt werden vom System. Das heißt, alles, auch so Construction Work und so weiter, alles, was in diesem Datacenter-Bereich liegt, wenn man sich da leicht hin abwandeln kann, kann man da gerade sehr, sehr, sehr viel Geld mit verdienen.
Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Vielleicht einmal noch ganz kurz zum Thema, was wird gesellschaftlich passieren, da habe ich auch keine Antwort drauf, aber das ist, glaube ich, noch eine krasse Herausforderung. Wenn man mal guckt, wo die Wertschöpfung, sage ich mal, am Ende landet, ja, also die Umsätze, die OpenAI macht, die landen in Amerika, die Modelle von chinesischen LLMs, die landen in China etc. Deutschland hat kein Modell, Deutschland kriegt ja auch von Meta, Google, Amazon super wenig Steuern, weil sie einfach sehr geile kritische Modelle, wie auch immer, aufgebaut haben, um hier keine Steuern zu zahlen oder sehr, sehr wenig, und das wird halt genauso da auch passieren. Das heißt, wir nutzen es, Menschen verlieren den Job deswegen, die ganze Arbeitswelt verändert sich, aber wir kriegen aktuell nichts an Steuerleistung oder irgendwas in der Richtung. Und das ist halt schwierig, weil wenn man sagt, wenn die Wertschöpfung dadurch hochgetrieben wird, dann kann man ja auch irgendwann vielleicht in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen oder irgendwas gehen. Dafür hat aber Deutschland einfach nicht die Kohle. Und das ist nochmal kritisch. Also ich glaube, dass in Deutschland wirklich fundamental sich mal was verändern muss, was diese ganzen Themen angeht. Auch Rente und so spielt ja damit rein. Aber man sieht halt aktuell einfach, dass gar nichts in der Richtung passiert. Bin ich schon mal gespannt, was abgeht noch hier. Ich ahne Böses, ehrlich gesagt.
Ja und nein. Also ich sehe tatsächlich, dass Europa da den Second Mover Advantage hat. Kann ich gleich zu kommen. Aber lass uns über bedingungsloses Grundeinkommen gleich auch noch kurz sprechen, weil das wird doch besonders spannend. Und zwar, ich gebe dir recht, von außen betrachtet ist Europa gerade in einer fürchterlichen Situation. Wir haben nur mit Mistral überhaupt eine einzige Firma, die KI-Modelle herstellt, und die sind nicht konkurrenzfähig. Auf der anderen Seite haben wir auch nicht diese absurden Mengen an Venture Capital in irgendwelche Firmen gesteckt, die zweifelhaft, ob sie jemals profitabel werden. Aber diese Firmen haben das Thema so weit vorangebracht, und das wissen viele auch nicht, die chinesischen Modelle, die Open Weight sind, also das gleiche wie Open Source, die sind frei verfügbar, sind häufig distillierte Varianten der großen Modelle. Das heißt, im Prinzip geklaut, mehr oder weniger.
Das kann man so sagen.
Aber die sind frei und dagegen kann niemand was sagen. Das heißt, im Idealfall, wenn Europa clever ist, brauchen wir eigentlich nur die Hardware aufbauen und können dann die geklauten Modelle, die frei verfügbar sind, lokal bei uns laufen lassen und haben nicht das, wir werden trotzdem unter diesem Venture Capital massiv leiden, weil halt unsere Wirtschaft viel zu sehr verbunden ist. Aber ich sehe hier tatsächlich noch eine Chance für Europa. Wo Europa keine Chance mehr hat, ist bei dem Thema in irgendeiner Weise mitzuspielen. Man muss auch sagen, die Chips zum Beispiel, also Nvidia ist auf Jahre hinaus ausverkauft, TSMC ist auf Jahre hinaus ausverkauft. Allein die Chips zu besorgen wird eine absolute Herausforderung. Aber trotzdem, ich sehe hier noch Chancen für Europa. Und es ist vielleicht gar nicht so doof, nicht an der Speerspitze gewesen zu sein.
Interessanter Gedanke, habe ich so noch nicht gesehen. Macht aber Sinn, was du sagst. Was denkst du zum bedingungslosen Grundeinkommen?
Also es wird viel zu spät kommen, da müssen wir uns keinerlei Illusionen machen. Weil es nicht bezahlbar ist und weil man sich überhaupt erstmal ein Konzept ausdenken muss und weil Politik immer viel zu spät reagiert. Das Zweite ist, selbst wenn wir in einem utopischen Welt leben, wo Leute bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, was die Leute dabei komplett übersehen, ist die komplette Sinnkrise. Weil was für ein Leben führe ich, selbst wenn ich versorgt bin mit allem, was ich brauche, welches Leben führe ich, wenn ich nichts mehr beitragen kann? Wenn meine Arbeitskraft nicht mehr wertvoll ist. Und wenn ich, das muss man ja auch mal sagen, wenn wir uns so eine Gesellschaft vorstellen, in der bedingungsloses Grundeinkommen ein Teil der Bevölkerung am Leben hält, das wird die Unterschicht sein. Die werden vom Status her am unteren Ende sein. Die Leute mit Jobs werden am oberen Ende sein. Das heißt, ich bin dort, ich bin perspektivlos und ich bin vom Status her gesehen am unteren Ende der Gesellschaft. Das heißt, ergo, mein Leben ist beschissen. So, und ich glaube, wenn die Leute sich vorstellen, bedingungsloses Grundeinkommen wäre die Lösung, glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, das würde eher an einem Riesenteil der Gesellschaft enden, der extrem unzufrieden, wutgeladen und perspektivlos ist. Und wohin das führt, das kann sich, glaube ich, auch jeder ausrechnen.
Ja, selbe. Ich meine, diesen Teil haben wir ja jetzt auch schon in der Gesellschaft. Und die Richtung zeichnet sich ja schon ab.
Ja, deswegen. Also ich halte bedingungsloses Grundeinkommen auf keinste Weise für irgendeine Lösung, sondern für einen behelft, damit die Leute nicht auf den Straßen verhungern müssen, so hart, ja, wie das klingt.
Macht schon Sinn auf jeden Fall. Ich meine, es wird sich zeigen, was dann wirklich passieren wird, Stichwort Arbeitsplätze und so weiter. Aber ich denke, für die Leute, die im Angestelltenverhältnis arbeiten, ist eine sehr gute Idee, was du gesagt hast. Also wirklich zusehen, dass man die Tools richtig gut nutzt, dass man seine Produktivität dadurch hochbekommt etc. Weil dann wirst du mit Kusshand am Ende des Tages genommen. Ja. Ganz egal in welchem Bereich. Egal, ob es im Bereich Content, Creative, IT, was auch immer ist. Du kannst halt überall deine Arbeitszeit am Ende des Tages heben. Und wenn du selbstständig bist, dann kommt es natürlich sehr auf den Bereich an. Ne? Also Leute, die irgendwie Freelance-Sachen bei Shopify machen, für die sieht es auch schwer aus.
Für die sieht es, ja, da muss man sich keine Illusion machen. Also man muss jeder, der in diesem Bereich tätig ist. Und ich will gleich noch auf meinen eigentlichen Kernpunkt kommen, warum es für fast alle schlecht ist, aber die Zuhörer dieses Podcasts ist gut. Aber man muss sich keine Illusion machen. Jeder, der hier zuhört, der in irgendeiner Form von Angestelltenverhältnis oder Freelance-Tätigkeit ist, ihr müsst euch Gedanken machen, wie sicher euer Job vor KI ist. Wie sehr seid ihr durch KI ersetzbar? Und wenn die Antwort hoch ist, dann müsst ihr in eine der drei Bereiche gehen. Massive Produktivsteigerung durch KI, ein Wechsel in einen Beruf, der nicht so leicht durch KI ersetzt werden kann, oder den Beruf leicht ändern, sodass er quasi auf dem Hype-Train mitfährt, indem man zum Beispiel Rechenzentrum baut oder alle Berufe, die da drumherum in den Dunstkreis sind, geht. Eine dieser drei Möglichkeiten muss sein. Wenn ihr nichts tut, keine dieser drei Möglichkeiten, dann gehört ihr zu den 18 Leuten, die in dem 20-Mann-Team gefeuert werden. So hart wie das ist. Das ist leider ein sehr, sehr realistisches Szenario.
Ja, denke ich auch. Da gibt's auf jeden Fall eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, dass es so passieren wird. Aber lass uns gerne zum Kernpunkt kommen. Du hast es ja gerade schon angeschnitten, dass es ja etwas Schönes, mit dem wir vielleicht auch enden können.
Das dachte ich mir jetzt auch. Also, wenn wir jetzt einmal ganz, und ich sag das als größter Fan von KI überhaupt, ich beschäftige mich ja nicht umsonst seit 2016 damit, aber wenn wir mal netto gucken, was haben wir denn jetzt netto wirklich von KI? Wir können mit ChatGPT quatschen und haben einen Partner, mit dem wir brainstormen können, der Informationen gibt und so weiter. Wir können Bilder generieren. Das ist ja alles ganz nett und ganz schön. Und wir haben definitiv Zugriff auf Informationen, die wir vorher nicht hatten. Wenn wir aber sehen, was uns das alles auf der anderen Seite bringt, ist es katastrophal. Wir haben potenziell eine gigantische Blase in unserer Wirtschaft. Wir haben Preise bei Elektronikgeräten, die völlig absurd durch die Decke gehen, weil zum Beispiel so viel Arbeitsspeicher nachgefragt wird. Unser Internet wird geflutet mit extrem schlechtem Qualitätsinhalt, KI-Slop halt. Unsere Arbeitsplätze sind alle akut in Gefahr. Wir enden im schlimmsten Fall mit einem Teil der Gesellschaft, der perspektivlos am Boden der Gesellschaft ist und gerade so am Leben erhalten wird. Und nicht zu vergessen, KI wird massiv dafür eingesetzt, Betrugsdelikte zu begehen. Man kann mittlerweile mit 30 Sekunden bis eine Minute Audio, deine Stimme wäre ein Idealbeispiel, perfekt klonen, man kann dein Gesicht klonen, man kann deinen potenziellen Kunden übers Ohr hauen mit einem perfekten Behrend-Avatar. Das ist absolut nicht zu unterschätzen, was in dem Bereich passieren wird.
Absolut, plus Umwelt, die Folgen sind halt auch noch nicht wirklich abzuschätzen etc., auch sehr kritisch, sowieso schon auf Messerschneide.
Richtig, also ich glaube, wenn man da mal 5 Minuten drüber nachdenkt, sieht man, dass die Auswirkungen von KI katastrophal schlecht sind, während der Nutzen für KI aktuell extrem wenig ist, wenn man das Ganze vergleicht. Und das Krasse ist, dass die Sachen, die wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten, 10, 20 Jahre in der Zukunft sind. Ich rede davon sowas wie Wettervorhersage. Wir werden dann auf Wettervorhersagemodelle kommen, die sehr, sehr präzise sind im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Jetzt sagst du, okay, Wettervorhersage, gut, dann weiß ich, ob es Mittwoch regnet oder nicht. Darum geht's aber nicht. Wenn ich genaue Wettervorhersage habe, das hat Auswirkungen zum Beispiel für die Landwirtschaft, die extrem krass sind. Wenn man vor allen Dingen Dürren oder Unwetter vorhersagen kann, das kann aktiv extrem viele Menschenleben retten. Das zweite und noch viel größere, wer das mitbekommen hat, vor ungefähr 1,5 Jahren hat man das Eiweißfaltproblem mit Hilfe von KI gelöst. Das ist kurzer Hintergrund dazu. Fast alles, was in unserem Körper so an komplexen Mechanismen abläuft, das sind Eiweiße. Und diese Eiweiße ergeben sich aus Ketten und die falten sich dann zu sehr komplexen Molekülen. Das Problem ist, dass ich aus dieser Kette nicht ableiten kann, wie sich das Protein falten wird, was zum Beispiel die Entwicklung neuer Medikamente extrem schwierig macht. Dieses Problem hat man gelöst. Das war für, ich glaube, ungefähr 50 Jahre eines der größten Probleme der Biologie. Das wurde gelöst und da hat übrigens ein KI-Wissenschaftler den Nobelpreis für Biologie für bekommen. An der Stelle. Krass.
Ja, das habe ich bekommen.
Ja, und das ist ein gigantischer Fortschritt, der aber auch seine Auswirkungen erst in circa 5 bis 10 Jahren zeigen wird, weil wir dann extrem gute Medikamente entwickeln können im Vergleich zu jetzt, extrem gute Krebstherapie entwickeln können im Vergleich zu jetzt. Aber wir reden hier über Medizin und Medizin dauert Jahrzehnte, selbst mit den besten Möglichkeiten. Ja. Und das sind nur ein paar Beispiele, wo KI wirklich unser Leben massiv verbessern können. Und die liegen in der Zukunft, während wir jetzt alle negativen Folgen von KI unmittelbar spüren.
Ja, safe. Und das Ding ist, und da habe ich auch mit meiner Freundin schon häufiger drüber diskutiert, die Chancen jetzt gerade sind halt so crazy groß. Dann hast du die ganzen Risiken auf der anderen Seite. Aber wenn du selbstständig bist und irgendwie schauen musst, wo du mit deinem Arsch bleibst, du musst das halt nutzen. Es geht gar nicht anders, weil ansonsten wirst du halt verlieren gegenüber allen anderen, die es halt tun.
Ja, und das kommt jetzt zu meinem, das kann vielleicht auch das Schlusswort sein, jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, warum die Hörer dieses Podcasts in der extrem guten Situation sind. Weil, wenn man es mal nett und zynisch betrachtet, wer wird von dem Ganzen denn massiv gewinnen? Wenn du jetzt vorstellst, ich habe eine Firma mit 100 Mitarbeitern und ich kann 50% von denen kündigen und die durch KI ersetzen, was passiert mit meiner Gewinnmarge und wo landet der Gewinn am Ende des Tages?
Ganz nach oben, wobei du ja auch nicht einfach rausschmeißen darfst in Deutschland allein, ne?
Es wird Mittel und Wege geben. Kein Mensch wird auf 50% Gewinnmarge verzichten, wenn er es kann. Also da werden die Leute kreativ werden, da mache ich mir keine Sorgen. Ja. Faktisch ist, alle Selbstständigen, alle Unternehmer, die KI einsetzen, können ihre Gewinne massivst steigern. Und da, das sind die, so traurig und zynisch, wie das am Ende des Tages ist, das sind die wahren Gewinner von KI, sind Unternehmer, kleine, mittelgroße, große Unternehmer, die KI einsetzen. So traurig das ist. Da wird das Geld am Ende landen, was den anderen fehlt.
Ja, safe. Und wir haben ja auch in der vorherigen Folge schon drüber gesprochen, die wirklich noch klein sind, aber ein gutes Produkt haben etc., haben es halt nochmal deutlich einfacher, auf diesen Zug aufzuspringen, deutlich schneller, weil sie müssen nicht erst Leute rausschmeißen oder einstellen. Sie können halt einfach direkt die Prozesse so bauen mit KI, dass es halt maximal effizient und schnell läuft, anstatt jetzt irgendwie ein komplexes, eingefahrenes System irgendwie umzustellen und umzubauen, was halt immer länger dauert. Das heißt, man hat halt jetzt einen Fenster, sage ich mal, wo Geschwindigkeit wirklich zählt, um halt dieses Zeitfenster komplett auszunutzen.
Das Absurde ist eigentlich, dass wir waren mal in einer Welt, wenn du ein Unternehmen gründen musstest, musstest du einen Geldgeber haben, du musstest Maschinen kaufen oder Schienen verlegen oder Gott, wer weiß was tun. Also es war für die allermeisten Menschen völlig unerreichbar. Dann sind wir an einen Punkt gekommen, wo ich lediglich eine Ausbildung oder irgendwelche Form von Wissen brauchte und konnte damit ein Unternehmen gründen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich nichts davon mehr brauche, sondern vom Sofa mit Telegram mit meinen KI-Agenten sprechen kann und damit unter Umständen, ich hatte es ja in der Folge davor erwähnt, ein milliardenschweres Unternehmen hochziehen kann. Also muss man leider auch sagen, die Chancen sind so hoch wie nie jemals zuvor. Ich muss nichts mehr mitbringen. Ich muss nichts, ich brauche keine Ausbildung, keine Maschinerie, kein gar nichts. Das ist schon auch krass.
Das, was vorteilhaft ist, natürlich in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, E-Commerce, man verkauft Produkte, ist natürlich, dass man kann es natürlich ersetzen, man kann jedes Produkt kopieren und so weiter, aber es ist zumindest noch etwas Physisches, was man in der Hand halten kann, was verschickt werden muss. Das ist auf jeden Fall keine Sache, die KI ersetzen wird, sage ich mal. Leute, die KI nutzen, vielleicht, die dich dann kopieren, schneller sind als du. Die Angst sollte real sein. Aber an sich finde ich diesen Bereich erstmal ganz gut, wenn ich mal drauf schaue, weil es halt nicht akut gefährdet ist, dass es durch KI in Gefahr ist.
Und in der besten Situation, weil ich trotzdem alles automatisieren kann. Weil ich kann das sourcen, ich kann das vom Sourcing direkt an den Pick-and-Pack-Dienstleister senden. Ich muss das Produkt im Zweifel nie in der Hand gehalten haben und habe trotzdem ein physisches Produkt. Also E-Com ist tatsächlich eine sehr nette Schiene aktuell, ja.
Yes, absolut. Sehr schön. Florian, es war doch eine schöne Reihe. Vierte Folge jetzt. Wir haben angefangen mit einigen Erklärungen, dass man mal wirklich ein Verständnis davon hat, was sind eigentlich Large Language Models, wie funktionieren die, wo sind die Grenzen etc., die ganzen Modelle mal verglichen. In der zweiten Folge haben wir konkret gesagt, wie kann man KI heutzutage schon einsetzen und wie sollte man es auch einsetzen, mit wirklich exakten Tipps, sage ich mal, die man direkt umsetzen kann. In der dritten Folge haben wir über dieses ganze Thema Agentic AI gesprochen, was auf uns gerade zukommt und wie man daran partizipieren kann. Und jetzt heute mal der gesellschaftliche Ausblick und so ein bisschen ja die Moralschiene, sage ich mal, ausgepackt. Aber cooler Mehrwert, ich fand's geil. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein, zwei Sachen dazu gelernt in dieser Folge, in den anderen sowieso. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein ganzes Wissen, was du hier geshared hast. Hat mega Bock gemacht und ich bin auch sehr gespannt auf das Feedback der Leute.
Ich bin extrem gespannt, wie den Leuten das gefallen hat, weil es ja auch sehr von deinem üblichen Thema abweicht. Und ja, also schreibt fleißig Kommentare, auch wenn ihr vielleicht noch Fragen habt im Detail, die wir nicht behandelt haben. Vielleicht kann man die nochmal sammeln und gesondert irgendwie beantworten. Das würde mich auch sehr interessieren.
Haut mich einfach per Instagram an oder schreibt eine kurze Mail an info@beeren-heinz.de mit Fragen, mit Feedback. Bin ich sehr, sehr dankbar für. Und genau, dann können wir das Ganze, wir werden früher oder später noch mal eine Podcast-Folge machen. Da
bin ich jetzt der Rekordhalter mit vier weiteren Episoden?
Mit Abstand auf jeden Fall.
Ah, schön.
Also ich hatte Felix Käser war, glaube ich, auch 3 oder 4 Mal da, aber ich glaube, du bist jetzt zum 7. Mal da, kann das sein? Oder 6., 7. Ja, Mal?
Das kann sein, ja. Ja, du bist sehr schön. Freut mich immer wieder hier Gast sein zu dürfen. Das macht immer unglaublich viel Spaß.
Yes, kann ich nur zurückgeben. Florian, dann auf gutes Gelingen und vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Beeren. Bis dahin. Ciao, ciao.
Online-Shop-Geflüster mit Berend Heinz.